Live after Lehramt.
In einer Krisensituation, wenn man da ein Hilfesuchender ist, dann nimmt man dem Gegenüber, das einem Hilfe anbietet, alles ab. Das ist eine der ersten Dinge, die ich in der Coaching-Ausbildung gelernt habe, dass es ganz schwierig ist, dem Gegenüber Interpretationen über sich selbst anzubieten. Denn Menschen in Krisen, Hilfesuchende, sind suggestibel. So lernt es jeder Coach in der Coaching-Ausbildung, wenn er gut ausgebildet ist.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf Typentests und inwiefern sie bei der beruflichen Neuorientierung hilfreich sein können. Typentests, was meine ich denn damit? Ach, warst du früher auch Bravo-Leserin oder Bravo-Leser, so wie ich? Und wer kennt sie dann nicht? Die Ankreuztests aus der Bravo, die Psychotests. Stell mir 8 Fragen und ich weiß, welcher Beziehungstyp du bist. Oder welcher Best-Friend-Typ oder was weiß ich, ne? Und gerade in der Situation der beruflichen Neuorientierung, egal wo es hingehen soll, ob in der Schule oder ob es rausgehen soll, ist es total verständlich, dass Personen ein verstärktes Interesse daran haben, sich selbst besser zu verstehen. Da kommen Typentests doch wie gerufen, denn Typentests suggerieren, ich fülle einen Fragebogen aus mit 20 oder vielleicht sogar 50 Ankreuzfragen und hinterher bekomme ich einen Typen ausgespuckt. Ich bin Typ C oder ich bin Typ 23 oder ich bin Typ Blau und durch die Charakterbeschreibung dieses Typen habe ich eine vollkommen neue Sicht auf mich, auf meine Ressourcen. Ich weiß plötzlich, was ich brauche und kann das als Kompassnadel für meine berufliche Veränderung nehmen. Das wäre doch so schön. Du ahnst es, wenn ich eine Folge über dieses Thema mache, dann ist das wahrscheinlich doch nicht so einfach mit diesen verheißungsvollen Typentests. Wenn man sich wie ich verstärkt seit Jahren professionell mit dem Thema berufliche Neuorientierung befasst, dann kommt man natürlich in Kontakt mit so einigen Typentests, die Kundinnen und Kunden mitbringen, danach fragen und ja, auch wir bieten in unseren Programmen, insbesondere im Lehrkraftnavigator, verschiedene Testverfahren an, die dem natürlichen Bedürfnis, sich und seine Bedürfnisse neu zu erfahren, zu verstehen, entgegenkommen. Wichtig ist hier, dass du raushörst, wir bieten verschiedene Zugänge an, denn Typentests sind tatsächlich mit Vorsicht zu genießen. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, wer ist denn so naiv und glaubt, mit so einem Test mit 10 Fragen, da käme jetzt ein Ergebnis raus, worauf man eine berufliche Neuorientierung fußen kann? Und dann frage ich zurück, hast du schon mal vom MBTI gehört oder wie er populärsprachlich heißt, der 16 Personalities Test? Denn der ist tatsächlich viral im Internet geworden und vielleicht hast auch du den schon gemacht und hast rausbekommen, ich bin Advokat oder ich bin Kommandeurin oder ich bin Mediatorin oder ich bin Konsul. Da haben wir sie, die eindeutigen Antworten auf das, was du vermeintlich bist. Vielleicht bist du auch schon mit anderen Testungsverfahren aus dem Personalwesen über Bekannte in Kontakt gekommen. Die sind oft kommerzieller Natur, du bezahlst 30 oder 50 Euro dafür. Einer davon ist der DISC-Test und da bist du wiederum gelb, rot, grün oder blau. Und darüber werden deine vermeintlichen Bedürfnisse als ArbeitnehmerIn dann definiert. Also es gibt durchaus einige Tests, die total populär sind und weil sie so verbreitet sind, geht man davon aus, naja, da wird ja wohl was dran sein. Unter anderem der 16 Personalities, der ist zum Beispiel kostenfrei und das ist auch ein Grund, warum der sich so viral verbreiten konnte. Tatsächlich ist es sogar so, dass der 16 Personalities Test oder der MBTI, der Myers-Briggs-Typenindikator-Test, wie er offiziell heißt, in Südkorea so in die Popkultur aufgestiegen ist, dass man sich in Smalltalk-Situationen mit seinem Typus vorstellt oder dass man auf Dating-Portalen ganz selbstverständlich seinen Typus mit einträgt und dann Matching machen kann. Also das Ding ist richtig international. Nun bist du ja wahrscheinlich Lehrkraft, wenn du hier zuhörst, und darum hast du spätestens im Referendariat gelernt, welche Gütekriterien an Lernleistungen bzw. an die Überprüfung von Lernleistungen angelegt werden. Und das sind folgende drei. Na, die müssen jetzt aus der Pistole geschossen nachts um drei kommen, wenn ich dich aufwecke. Objektivität, Reliabilität und Validität. Does this ring a bell? Wahrscheinlich. Hast du garantiert schon mal gehört. Was heißt das denn? Naja, also Objektivität ist das Hauptgütekriterium für die Messung der Qualität eines Tests. Und dieses Kriterium besagt, naja, ein Test ist dann objektiv, wenn die Testergebnisse unabhängig sind von der Person oder den Personen, die den Test durchführen und auswerten. Also wenn da jemand eine Deutschklausur schreibt, Lehrer A vergibt da eine 3 und Lehrer B vergibt eine 5, müsste man jetzt schon mal gucken nach dem Erwartungshorizont und wie konnten diese beiden Personen zu so unterschiedlichen Bewertungen kommen? Ist das Ganze denn eigentlich objektiv angelegt gewesen, diese Klausur? Ne? Das nächste Kriterium ist Reliabilität, das heißt, dass das Messungsinstrument zuverlässig und genau misst. Mit anderen Worten, wenn diese Testung unter denselben Bedingungen, mit denselben Aufgaben und denselben Personen durchgeführt wird, dann gibt es ein identisches Ergebnis. Also, wenn ich den gleichen Deutschkurs, die gleiche Klausur einen Tag später nochmal schreiben lasse, dann erreichen die quasi das gleiche Ergebnis. Das letzte Gütekriterium ist die Validität und das fragt danach, ob es tatsächlich auch das misst, was es zu messen vorgibt. Also wenn ich in der Deutschklausur Lektürekenntnisse abfrage von Goethes Faust, frage ich das tatsächlich ab oder wenn ich einen Auszug aus der Lektüre mit an die Klausur angehängt habe und ich habe vielleicht eine Schülerin oder einen Schüler in dem Kurs, der Deutsch, weil er zugewandert ist oder weil sie zugewandert ist, aktuell nur auf B2-Niveau beherrscht, frage ich dann nicht vielleicht eher ab, ob diese Schülerin, dieser Schüler altertümliches Deutsch durchdringen kann. Also müsste man nach der Validität des Testverfahrens fragen, wenn ich inhaltliche Dinge dieser Lektüre abfrage, wenn die Leute ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, ne? Dieselben wissenschaftlichen Kriterien werden auch an die Entwicklung wissenschaftlicher Testverfahren angelegt. Objektivität, Reliabilität, Validität. Ich weiß das unter anderem deswegen, weil ich im Rahmen meiner Fort- und Weiterbildung auch mit ArbeitspsychologInnen gearbeitet habe, in Kontakt gewesen bin, die an Entwicklung von Testverfahren beteiligt waren und die als Sachverständige Testverfahren geprüft haben hinsichtlich dieser drei Gütekriterien und deswegen absolute Nischenexperten sind. Frag die mal was zum MBTI-Test. Da stehen die Kopf. Egal wie sehr der 16 Personalities-Test in der Populärmeinung verteidigt wird, ja, er hält einfach wissenschaftlichen Gütekriterien nicht stand. Objektivität, naja, es gibt keine Personen, die das messen, du machst es am Rechner. Von daher ist das vielleicht noch gegeben, dass der Text einigermaßen objektiv ist. Reliabilität ist aber schon nicht gegeben, denn es gibt zig Personen, die diesen Test wiederholt machen und dann unterschiedliche Typen ausgespuckt bekommen. Auch ich habe den mehrfach gemacht. Am Anfang waren die Testergebnisse noch ähnlich. Mittlerweile bin ich ein vollkommen anderer Typ, der auch diametral entgegengesetzt zu dem ursprünglichen Typ ist. Und Validität ist teilweise auch nicht gegeben, denn misst du jetzt wirklich die Antwort auf die Frage oder misst du, ob die Frage verstanden wurde? Es gibt schlichtweg Fragen, da weißt du gar nicht, was du ankreuzen sollst, weil sie so pauschalisierend sind. Ein Beispiel: Ich scheue mich nicht, Entscheidungen zu treffen. Ja oder nein? Naja, wenn es darum geht, ob ich Vanilleeis oder Erdbeereis bestelle, dann scheue ich mich nicht, eine Entscheidung zu treffen. Wenn es darum geht, ob ich den Lehrberuf kündige, dann scheue ich mich sehr, diese Entscheidung zu treffen. Also, was kreuzt du an? Ja oder nein? Zweite Frage. Ich verbringe lieber Zeit mit dem Ausloten von Handlungsmöglichkeiten als mit der Erörterung der Ausgangssituation. Wie jetzt? Ich verbringe lieber Zeit mit dem Ausloten von Handlungsmöglichkeiten, okay, das habe ich verstanden, als mit der Erörterung der Ausgangssituation. Okay, also ich gucke eher, was ich tun könnte, als dass ich die Ausgangssituation analysiere. Ja, das wäre jetzt meine Hypothese, was damit gemeint ist. Versteht jeder diese Frage oder ist das eine Bullshit-Frage? Ich weiß es nicht. Kreuze an, ja oder nein? Merkst du, das hat durchaus seine Komplexität. Dann gibt es da so Fragen wie, ich interessiere mich für verschiedenste Dinge und engagiere mich in vielen Bereichen. Wie beliebig ist das denn? Wer kreuzt da bitte Nein an? Wer interessiert sich denn nicht für verschiedene Dinge und engagiert sich nicht in vielen Bereichen? Im Vereinzelten würde man das vielleicht verneinen, aber ist das eine Suggestivfrage oder was ist hier los? Wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, passiert es häufig, dass ich meine Umwelt völlig ausblende. Naja, okay. Ist man da nicht auch geneigt, immer Ja anzukreuzen? Wer hat denn nicht mal Situationen, wo man die Umwelt vergisst? Das ist ja auch das Merkmal eines Flow-Erlebnisses. Also sind die Fragen tatsächlich valide? Sind die tatsächlich reliabel? Man weiß ja schon gar nicht, soll ich da Ja oder Nein ankreuzen? Schwierig. Ja, und man kreuzt da nicht Ja oder Nein an, werden jetzt die Unkenrufer sagen, sondern man stimmt in einem gewissen Maße zu, ist immer so, ist mit Einschränkungen so, ist manchmal so, ist eigentlich eher nicht so, aber es läuft letztlich doch aufs Gleiche heraus. Also es wird überhaupt nicht zwischen verschiedenen Situationen differenziert. Du merkst schon, mit dem MBTI habe ich so meine Probleme und trotzdem geben wir den MBTI unseren Kundinnen und Kunden in unserem Lehrkraft-Navigator-Programm an die Hand als ein Instrument, um sich mal selbst persönlich zu bespiegeln. Gleichzeitig betten wir das Ganze natürlich mit 1000 Disclaimern ein und betten das Ganze ein in die Kritik rund um diese Art von Testverfahren. Denn wenn du dir die Ergebnisse dann anguckst und du bist einer von 16 Personalities, also du bist ein bestimmter Typus, sagen wir mal, du bist Logistiker und du liest dann diese Typenbeschreibung, dann wird dir nur Honig um den Bart geschmiert. Bei jedem dieser 16 Typen werden nur positive Dinge genannt. Also, du bist eine praktisch veranlagte, faktenorientierte Persönlichkeit, deren Zuverlässigkeit nicht angezweifelt werden kann. Oder du bist eine außerordentlich fürsorgliche, soziale und beliebte Person, die immer bestrebt ist, zu helfen. Ja, selbst wenn das Ergebnis nicht so ganz passt, wenn es doch nur positive Dinge sind, dann lasse ich mir das doch gerne über mich selbst sagen, ne? Da stehen ja gar keine negativen Informationen über diese Typen. Da steht zum Beispiel nicht, naja, du bist total kreativ, aber zwischenmenschlich bist du eine totale Arschgeige. Stünde das da, würde man vielleicht mal genauer darüber nachdenken. Okay, dieser Typus hat offensichtlich auch eine ganze Menge negative Seiten. Bin ich das wirklich? Aber diese Typen sind so global und positiv formuliert, dass man in der Regel zustimmt und sagt, ja, das bin ich. Verrückt. Jetzt begreife ich das nochmal ganz neu, was ich bin, wer ich brauche, wo meine Stärken sind. Und in der Situation der beruflichen Neuorientierung, das ist eine Krisensituation für einen Menschen. Also man hat das ja schon seit Jahren mit sich rumgeschleppt, man hat schon vieles versucht, es gibt einen hohen Leidensdruck, man möchte das lösen. In einer Krisensituation, wenn man da ein Hilfesuchender ist, dann nimmt man dem Gegenüber, das einem Hilfe anbietet, alles ab. Das ist eine der ersten Dinge, die ich in der Coaching-Ausbildung gelernt habe, dass es ganz schwierig ist, dem Gegenüber Interpretationen über sich selbst anzubieten. Denn Menschen in Krisen, Hilfesuchende, sind suggestibel. So lernt es jeder Coach in der Coaching-Ausbildung, wenn er gut ausgebildet ist. Darum stellt man ja auch so viele Fragen und interpretiert nicht einfach platt vor sich hin und bietet dem anderen eine Interpretation an. Es ist gefährlich, dem anderen zu viel vermeintlich über sich selbst zu erzählen. Der glaubt das dann hinterher noch. Das Gegenüber, das hilfesuchend an dich herantritt, du, der da vielleicht durch deinen Coach-Status ja auch noch eine Instanz bist, dem muss man ja glauben, was er oder sie über einen für ein Urteil fällt. Der ist ja der Experte. Und so ist das dann auch bei diesen Testverfahren. Naja, die sind tausendfach, millionenfach durchgeführt worden. Da steckt viel Budget drin, das sieht professionell aus. Da wird schon einiges dahinter stecken. Und so ist es total problematisch, wenn man Personen mit Kategorien bedient. Diese Grundlagen des MBTI-Tests, über den ich jetzt gerade verstärkt spreche, die stammen aus einer Psychologie der ersten Jahrhunderthälfte des 19. Jahrhunderts. Die stammen von Carl Jung, einem Schüler von Sigmund Freud. Kommt also aus der freudianischen Richtung. Und so modisch das vielleicht mal war, so out of date ist das heutzutage. Also heutzutage sind psychometrische Verfahren, also Verfahren zur Vermessung der Psyche, weg von dieser Kategorisierung. Man ist komplett weg von Typentests. Das ist nicht mehr State of the Art. So wie es veraltete Technik gibt, veraltete Computertechnik und so, so ist das natürlich auch in der Wissenschaft und auch in der Psychologie und in der Entwicklung von wissenschaftlichen Testverfahren. Das macht man so nicht mehr. Das ist eine Psychologie von vor fast 100 Jahren, auf der diese Herangehensweise beruht. Und die wird aber natürlich dankbar angenommen von hilfesuchenden Personen, weil sie suggeriert Einfachheit. Sie suggeriert, dass es einfache Antworten gibt auf meine Suche. Ich bin ja nun hilfsbedürftig, ich will mir die Welt und mich selbst erklären und jetzt wird mir ein Typus angeboten. Den Schuh ziehe ich mir an. Okay, und dann versuche ich alles dahingehend zu interpretieren, was mir im beruflichen Neuorientierungsprozess jetzt über den Weg läuft und versuche das mit selektiver Wahrnehmung in dieses Kästchen reinzupressen, denn ich kenne ja jetzt meinen Typus. Und was ist denn jetzt heute State of the Art? Heute geht man eher von Skalen aus, das heißt von Ausprägungen bestimmter Eigenschaften. Und heutzutage ist international der Test, auf den sich die allermeisten WissenschaftlerInnen einigen können, dass es der qualitativ hochwertigste und beständigste ist, der Big Five Test. Die großen fünf, und zwar die großen fünf Persönlichkeitseigenschaften, auf Basis derer man gucken kann, wo steht der Regler in Bezug auf diese Eigenschaft bei Person X. Jetzt bist du natürlich gespannt, oh Gott, um welche fünf Eigenschaften geht es? Hier kommen sie. 1. Offenheit für Erfahrungen. Ist diese Person eher wenig offen oder ist sie sehr offen? Gewissenhaftigkeit. Eher wenig gewissenhaft, mittel oder eher viel gewissenhaft. Also stell dir das vor wie ein Regler von 0 bis 10 und du kannst den freischieben. Extraversion ist die dritte Säule. Introvertiert versus extrovertiert. Wie outgoing ist diese Person? Verträglichkeit ist die vierte Säule. Wie verträglich und sozialkompetent ist diese Person im Umgang mit anderen? Und die fünfte Säule ist Neurotizismus. Wie neurotisch ist die Person? Was heißt neurotisch? Das heißt erstmal emotionale Stabilität. Nichts mehr und nichts weniger. Das sind die fünf großen Eigenschaften, auf die man sich international wissenschaftlich einigen kann, die durch den Big Five gemessen werden. Und wenn du dir jetzt fünf Skalen vorstellst, meinetwegen von 0 bis 10, und bei dem einen ist der Regler auf 6,3 und bei dem anderen auf 1,2, dann siehst du, nee, das ist eine andere Herangehensweise. Da geht's nicht um Typen, sondern es geht um ein individuelles Ausprägungsprofil dieser wissenschaftlich ermittelten, relevanten psychometrischen Größen. Das ist jetzt irgendwie weniger sexy als so ein Typ, ne? Also wenn ich jetzt Advokat bin, dann habe ich vermeintlich doch mehr Klarheit, als wenn ich jetzt so weiß, ja, ich bin eher verträglich und auch sehr neurotisch, dafür aber auch gewissenhaft, aber gar nicht offen und auch so mittelextravertiert. Ja, was mache ich jetzt damit für meine berufliche Neuorientierung? Es ist einfach nicht so dankbar. Und gleichzeitig ist es aber ultimativ wissenschaftlich fundiert. Google mal ein bisschen rum. Es gibt durchaus abgespeckte Versionen des Big Five-Test, die du auch kostenfrei im Internet machen kannst. Aber wenn du wirklich einen validen Big Five-Test machen möchtest, der kostet hunderte von Euro und den musst du mit einem ausgebildeten Diagnostiker oder Diagnostikerin machen. Das kann ja auch nicht jeder interpretieren, ne? Also der Zugang zum Big Five, der steht nicht jedem offen. Da musst du das mit einer ausgebildeten Person, die das Ding auch valide und reliabel und objektiv auswerten kann, dann auch machen. Ne? Die kostenfreien Versionen im Netz kannst du aber natürlich mal ausprobieren und das auch mal mit dem 16 Personalities gegenüberstellen und gucken, was machen die Ergebnisse jetzt mit dir? Wie verwertbar ist das für dich? Und naja, so einen Typen in der Hand zu haben, das ist schon sehr verlockend. Andere Versionen, einen Typen in der Hand zu haben, gibt es natürlich auch, und die kommen gar nicht unbedingt aus dem berufskundlichen oder psychometrischen Bereich, sondern die liegen im Bereich der Astrologie, im Bereich des Horoskops und im Bereich des Human Design Typus. Das sind auch solche Erklärungsmuster. Ich bin Krebs, ich bin Jungfrau, ich bin Widder. Oder in Bezug auf Human Design, ich bin Manifestor, ich bin Projektor, ich bin manifestierender Generator oder ich bin Reflektor. Ich habe in der Vergangenheit auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, dass es Personen gibt, die diese Informationen auch in Bewerbungen einfließen lassen, die sich also bewerben und dazu die Informationen liefern, als Widder bin ich sehr durchsetzungsfähig. Oder als manifestierender Generator bin ich sonst was. Ne? Ich finde das ganz, ganz, ganz red flaggig. Bitte mach das nicht. Wenn du daran glaubst, wenn das dein Ding ist, dann behalte das bitte im Privaten. Aber schreib sowas nicht in eine Bewerbung rein. Du wirst damit Urteile über dich hervorrufen, ob du möchtest oder nicht. Und lass dir gesagt sein, ich meine, wenn du daran glaubst, dann wird jetzt mein Urteil eher Antipathien in dir auslösen. Lass dir gesagt sein, diese Erklärungsmodelle sind nicht objektiv, reliabel und valide, auch wenn sie dir vielleicht die Welt und dich selbst erklären. Wissenschaftlich fundiert und international anerkannt ist der Big Five Test. Warum glauben wir denn eigentlich an so etwas, wenn wir das Ergebnis vorgelegt bekommen? Und das ist ein bestimmter Typus und der ist schön positiv formuliert. WissenschaftlerInnen führen da den Barnum-Effekt ins Feld. Das darfst du auch mal googeln. Barnum geschrieben. Und das ist angelehnt an einen Zirkusdirektor, den es einmal gab und dessen Credo für seinen Zirkus war, Something for everybody. Also in diesen Beschreibungen sind so viele random Informationen drin, dass sich jeder was rausziehen kann. Und das kennst du sicherlich auch. Und das kennst du sicherlich auch aus Horoskopbeschreibungen. Und ich habe gerade ja auch schon so eine Frage vorgelesen aus dem MBTI. Ich interessiere mich für verschiedenste Dinge und engagiere mich in vielen Bereichen. Wer würde da Nein sagen? Ne? Und so pickt sich jeder das raus, was er bestätigt wissen will, was ein positives Selbstbild unterstützt und andere Dinge, die lässt man dann halt unter den Tisch fallen. Jeder bedient sich an diesem Bauchladen und zieht sich dieses Testergebnis an. Es gab wissenschaftliche Versuche, da hat man eine ProbandInnengruppe einbestellt und hat ihnen gesagt, wir machen jetzt hier einen Persönlichkeitstest, und dann hat man die erstmal von sich erzählen lassen und dann hat man ihnen einen Test vorgelegt und hat ihnen suggeriert, ja, hier steht der Wissenschaftler im weißen Kittel und gleich erhalten sie ihr persönlich wissenschaftlich fundiertes Analysemodell. Und dann kam der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin wieder rein in diese ProbandInnengruppe und hat denen jeweils individuell ihre Auswertungsbögen vorgelegt. Und dann wurden die Probandinnen erstmal damit alleingelassen, haben das gelesen und dann wurden sie gefragt, na, finden Sie sich da wieder? Und alle haben im Grunde zugestimmt, ja, das entspricht durchaus meinem Typus und da habe ich ja dieses Beispiel für und für jenes habe ich dieses Beispiel. Also ich fühle mich dadurch ganz gut beschrieben. Das Urteil wurde natürlich auch noch dadurch angeregt, dass da ein Wissenschaftler im weißen Kittel stand, ne? Da kann man ja gar nicht verarscht werden bei so einem Szenario. Der Gag war, jeder Proband, jede Probandin hatte die identische Auswertung erhalten. Alle hatten den gleichen Text über sich selbst. Und das ist also Barnum-Effekt in Reinkultur. So funktionieren diese Dinge. Und da steht dann eben nichts Negatives drin. Da steht nicht, ja, du bist ein Soziopath und bist eigentlich auch nicht so intelligent und solche Dinge. Würde man dann sich beschrieben fühlen? Nein. Wie gesagt, man ist weg von dieser Art von Testverfahren. Und mit all diesem Hintergrundwissen und all dem Wissen, was ich dir jetzt heute hier weitergegeben habe, guckst du vielleicht noch mal anders auf solche Kategorisierungstypentestverfahren. Jetzt habe ich dir natürlich gesagt, wir nutzen solche Tests durchaus auch ergänzend in unserem Programm Lehrkraftnavigator. Seite an Seite mit anderen analytischen Verfahren. Jetzt bin ich natürlich keine Diplompsychologin, ich mache keine Diagnostik oder sowas, aber es gibt natürlich bestimmte freie Testverfahren, die in der Berufskunde durchaus verbreitet sind, und die stellen wir Seite an Seite immer mit einem bestimmten Disclaimer und einer Einbettung. Denn wenn sowas alleine stehen würde, dann ist das Problem, Coaches, hilfesuchende Personen, sind suggestibel und suchen nach Strohhalmen und suchen nach Erklärungen und ziehen sich das dann an, obwohl es vielleicht nur bedingt objektiv, reliabel und valide ist. Sowas lässt man dann gerne außen vor, denn ja, man hat ja natürlich blinde Flecken, ne? Man möchte ja mehr über sich erfahren. Und jetzt möchte ich dir noch eine Information an die Hand geben, die dich anhand dessen, was ich jetzt über den MBTI geschildert habe, vielleicht ein bisschen konsterniert. Und zwar, es gibt Arbeitgeber da draußen, die besetzen Stellen über MBTI-Typen und kommen sich dabei auch noch besonders clever vor. Da stehe ich immer Kopf und kriege die absolute Krise. Ich selber kenne Arbeitgeber persönlich, die anhand des MBTI besetzen. Das heißt, du lädst irgendwo deine Bewerbungsunterlagen hoch oder tippst Informationen über dich in eine Maske und musst dann deinen MBTI, also deinen 16 Personalities Typus, mit eingeben. Und diese PersonalerInnen, in der Regel sind es keine PersonalerInnen, sondern einfach halt Arbeitgeber, die nach eigenem Ermessen halt so rumrecruiten, die haben vorher für sich intern evaluiert, welchen Typus sie denn gerne auf eine bestimmte Ausschreibung besetzen würden. Also angenommen, du suchst jetzt einen Vertriebler, also jemand, der verkaufen soll, und dann überlegst du dir, wer wäre denn jetzt unser Traumkandidat, unsere Traumkandidatin, und welche Eigenschaften dürfte denn dieser Kandidat nicht haben? Also man darf natürlich jetzt nicht so gefällig sein und dem Gegenüber alles recht machen wollen, weil man will ja was verkaufen. Man muss jetzt schon energisch auftreten können, ne? Aber gleichzeitig auch so ein bisschen empathisch und verstehen, was das Gegenüber will. Ich sag jetzt einfach mal, also auf diese Stelle, da wollen wir unbedingt einen Protagonisten besetzen. Jetzt kannst du dir denken, Es bewerben sich 20 Leute auf diese Stelle, vielleicht ja auch 100 Leute, und davon sind 5 Protagonisten, werden natürlich nur die Protagonisten eingeladen. Und das bei einem Testverfahren, das überhaupt nicht reliabel ist. Weil wenn du das Ding morgen ausfüllst, dann bist du Aktivist oder Mediator oder Verteidiger. Oder wenn du es 2 Monate später ausfüllst, dann bist du Konsul. Also da werden Personalentscheidungen getroffen auf Basis eines pseudowissenschaftlichen Tests. Und das finde ich hyperproblematisch, aber daran halten einige ArbeitgeberInnen hartnäckig fest. Und wenn du das siehst in Ausschreibungen, dann kann ich nur sagen, run, Forrest, run. Denn dann ist da eine Unternehmenskultur, die willst du nicht. Da steckt man Leute in Schubladen und da kommen sie auch nicht mehr raus. Dementsprechend, wenn du aber jemand bist, der jetzt sagt, naja, also mir hat dieses Testergebnis aber zugesagt und ich fühle mich darüber schon auch gut abgebildet. Ich finde jetzt nicht so schlimm, also Isabel malt da jetzt so den Teufel an die Wand. Also ich finde das jetzt schon okay, an so ein Testverfahren zu glauben. Dann möchte ich dich fragen, bist du denn bereit, anhand deines Typus ausgeschlossen zu werden von Bewerbungsverfahren? Wenn du so sehr daran glaubst, dann musst du ja die Bereitschaft und die Akzeptanz auch mitbringen, dass du in Bewerbungsverfahren aufgrund dieses Tests auch ausgeschlossen wirst. Hört da dein Glaube auf an das Testverfahren? Und was stattdessen einsetzt, ist dein Glaube an die Lernfähigkeit eines Menschen und an die Wachstumsfähigkeit eines Menschen in verschiedenen Rollen? In dem Moment, finde ich, bekommt das Ganze nämlich noch ein doppeltes Geschmäckle, wenn das auf dem Arbeitsmarkt verwendet wird, was eigentlich wissenschaftlich gar nicht haltbar ist. Von daher, ich habe eingangs gefragt, Typenverfahren in der beruflichen Neuorientierung machen, nicht machen, hilft es nicht? Ich würde sagen, mach es, aber mit diesem Wissen im Hinterkopf. Als kritischer Konsumer für diese kostenfreien Testverfahren, gerade der 16 Personalities, glaubt man nicht, dass der kostenfrei ist. Also du bezahlst natürlich mit Daten. Wenn du eine intensivere Auswertung möchtest, dann gibst du ja deine E-Mail-Adresse ein und dann weißt du hinterher mehr über deinen Typus. Und du kannst dann auch Materialien kaufen, irgendwelche Print-Kladden über deinen Typus. Da steckt natürlich ein Geschäftsmodell dahinter. Und das ist über den ganzen Globus verteilt. Das ist eine enorme Marketingmaschine, diese 16 Personalities. Also das haben nicht irgendwelche altruistischen Wissenschaftler ins Netz gestellt. Es ist einfach ein Popkultur-Hype. So, von daher, mach diese Testungen, behalte im Hinterkopf, das einzige wissenschaftliche Testverfahren, auf das man sich international einigen kann, ist momentan der Big Five. Kannst ja mal schauen, ob du sowas kostenfrei findest und was du dann mit den Ergebnissen machst. Die werden vielleicht weniger eindeutig sein, aber bezieh sie bitte mit ein in deine Suche. Und es gibt auch noch andere Verfahren, die sehr aufschlussreich sind, die wir dann im Lehrkraftnavigator unseren Kundinnen und Kunden Seite an Seite zur Verfügung stellen, sodass sich ein Puzzle zusammensetzt aus verschiedenen Informationen, die sich vielleicht verdichten durch die Testungsverfahren oder wo auch kein Schuh draus wird. Und so kann man sehen, okay, was lasse ich eher fallen als Interpretation und wo sind die roten Fäden, die ich aufnehme und wo ich merke, ja, da steckt mehr dahinter, da ist eine große Kontinuität in meinen Bedürfnissen, in meiner Persönlichkeit und das lohnt sich, zukünftig mehr in diese Richtung zu schielen, dass ich mein Arbeitsgefüge daraufhin auswähle. So, also kein großes No-No. Tu das, aber als mündiger Konsumer, als mündige Konsumerin mit all dem Wissen im Hintergrund und dem Wissen über den Barnum-Effekt. Das Ganze ist oft so beliebig und positiv formuliert, dass something for everybody dabei ist. So wie beim Horoskop in der Bild-Zeitung. Wenn dich das neugierig gemacht hat und du möchtest erwägen, ob du mit uns diesen Weg gehst und mal einen intensiven Blick auf dich und deine Bedürfnisse werfen möchtest, um das dann wiederum abzuleiten für berufliche Gestaltungsmaßnahmen, dann Komm auf uns zu für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Link findest du in den Shownotes oder eben auch auf unserer Page isabelprobst.de. Dann kannst du mit uns zielgerichtet diesen Analyse- und Verstehensprozess beginnen, auf dem dann ja auch erst Lösungen und Gestaltungsmaßnahmen fußen können. Die Voraussetzung für eine nachhaltige Lösung ist ja erstmal, dass du dein Problembewusstsein vertiefst und auch das Verstehen über dich und deine Bedürfnisse vertiefst. Vielleicht hören wir uns ja schon bald oder arbeiten bald miteinander. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.